Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Und wir packen heute in unserem Sachbuchmagazin die Glaskugel aus und gucken in die Zukunft, in die politische Zukunft. Die Zukunft der Europäischen Union zum einen, weil immerhin wählen wir ja das EU-Parlament bald neu. Aber auch grundsätzlich auf die Frage, was schulden wir der Zukunft? Wie würden wir uns verhalten, wenn wir sie kennen würden? Und wir schauen noch in die Vergangenheit, wie die sich politisch entwickelt hat und was geschieht, wenn Menschen keine Verantwortung für ihre Zukunft übernommen haben. Die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Schön, dass Sie dabei sind.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was wir der Zukunft schulden? Diese Frage hat sich der Oxford-Professor William McAskill gestellt. Sein Aufruf, die Zukunft für die spätere Menschheit besser zu machen, dieser Aufruf ist im Original gleich zum New York Times Bestseller geworden. Und was die deutsche Übersetzung jetzt des Buches taugt, das hat Matthias Bartsch nachgelesen.
Stellen Sie sich vor, Sie leben das Leben jedes einzelnen Menschen, der jemals geboren wurde. Und zwar nacheinander und in der Reihenfolge der Geburt. Ihr Leben beginnt vor rund 300.000 Jahren in Afrika.
William McAskill lädt seine Leser zu Beginn des Buches auf eine Reise durch die Menschheitsgeschichte im Schnelldurchgang ein. 100 Milliarden Menschen leben oder 4 Billionen Lebensjahre später haben wir 60% unseres Lebens als Bauer gearbeitet, waren 10% ein Sklave und ebenso lange ein Sklavenhalter. McAskill ist ein Freund großer Zahlen und trotzdem sind sie für ihn nur ein Blinzeln nach der Geburt im Vergleich zu dem, was noch vor uns liegen könnte, wenn wir die Welt nicht vorher zerstören.
Ich stelle Ihnen dieses Gedankenexperiment vor, weil Moral in erster Linie darauf basiert, dass wir uns in die Lage anderer Menschen hineinversetzen und ihre Interessen so behandeln, als wären es unsere eigenen. Wenn wir das auf die menschliche Geschichte übertragen, dann rückt die Zukunft in den Vordergrund, denn dort leben die meisten Menschen und somit liegt dort auch fast das gesamte Potenzial für Freude und Leid. In diesem Buch geht es um langfristiges Denken, den Gedanken, dass es die oberste moralische Priorität unserer Zeit ist, positiven Einfluss auf die Zukunft zu nehmen.
McAskill ist ein Vordenker des Long-Termism, bei dem die derzeit lebenden Menschen zwar eine wichtige Rolle spielen, vor allem Angehörige und Freunde sind uns nahe, aber letztlich zählt die viel größere Zahl derer, die noch kommen könnten und sollten. Der schottische Philosoph argumentiert utilitaristisch, wenn er das größte Glück der größten Zahl zum anstrebenswerten Ideal erklärt und daraus den moralischen Imperativ ableitet, sich für genau dieses Ziel einzusetzen.
Wenn Sie wüssten, dass Sie diese vielen künftigen Leben wirklich noch leben würden, was täten Sie in der Gegenwart? Wie viel Kohlendioxid würden Sie in die Atmosphäre pusten? Wie viel würden Sie in Forschung und Bildung investieren? Wie gewissenhaft würden Sie mit neuer Technik umgehen, die Ihnen die Zukunft kaputt machen könnte? Wie viel Aufmerksamkeit würden Sie den langfristigen Folgen Ihres heutigen Verhaltens schenken?
Der häufige Konjunktiv verweist auf ein grundsätzliches Problem. Wir wissen nicht, wie die Zukunft sein wird, aber wir beeinflussen sie durch unser heutiges Verhalten. Wir können die Welt besser machen, ist McAskill überzeugt. Als Beispiel nennt er den Quäker Benjamin Lay, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Philadelphia gegen die Sklaverei protestierte. Bei Gottesdiensten und Gemeindeversammlungen machte er mit spektakulären Aktionen darauf aufmerksam, dass auch viele seiner Glaubensgenossen Sklavenhalter waren. Schon lange stehe ein Bild von Lay neben seinem Computerbildschirm, schreibt der Autor.
Andere mögen sich darüber lustig machen, dass sie sich für Menschen auf der anderen Seite des Planeten einsetzen, dass sie für die Rechte von Hühnern und Schweinen eintreten oder sich für Menschen engagieren, die in 1000 Jahren zur Welt kommen. Aber damals machten sich viele über die Sklaverei-Gegner lustig. Wir sind weit von einer perfekten Gesellschaft entfernt und der moralische Fortschritt braucht engagierte Ketzer, die den Spott der Hüter des Status quo aushalten.
McAskill selbst ist allerdings alles andere als ein Benjamin Lay oder auch eine Greta Thunberg. Moralische Empörung ist ihm fremd, sein Tonfall ist der einer abgeklärten Distanz. Wenn er über die Folgen ökologischer oder pandemischer Katastrophen schreibt – und das Buch ist bestens recherchiert, dann geht es ihm nicht um die Menschen, die dabei ihr Leben verlieren könnten, sondern um die Frage, ob sich die Menschheit davon wieder erholen und langfristig zu einer noch blühenderen Gesellschaft entwickeln kann. Denn wenn etwas für ihn außer Frage steht, dann der Fortschritt. Die Menschheit habe sich nun einmal auf den Weg des Wachstums durch Industrialisierung gemacht, auf dem es kein Zurück gäbe. Deswegen sei technischer Fortschritt unverzichtbar.
Nachhaltigkeit wird häufig mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Verbindung gebracht. Wenn der technische Stand jedoch nicht nachhaltig ist, dann ist das keine Option. Dann sind wir wie ein Bergsteiger, der ohne Seil und Haken durch eine Felswand klettert und jederzeit abstürzen könnte. In dieser Situation ist Anhalten keine Option, das kostet nur Kraft und früher oder später würden wir abstürzen. Wir müssen weiterklettern. Sicher sind wir erst, wenn wir den Gipfel erreicht haben.
Das Bild macht die ganze Fragwürdigkeit des Long-Termism deutlich. Wir sind losgeklettert und haben beeindruckende Höhen erreicht. Nun aber merken wir, dass die Luft enger und der Aufstieg schwieriger wird. Ist Weiterklettern da wirklich die bessere Option? Oder nicht vielleicht umzukehren, um wieder sicheren Boden unter den Füßen zu haben? Zumal der Gipfel, von dem MacAskill spricht, immer nur ein vorläufiger Gipfel sein kann. Dem menschlichen Streben nach immer mehr Glück oder Wohlergehen und Fortschritt sind keine Grenzen gesetzt.
Wenn es künftigen Menschen hinreichend gut geht, ist eine Zivilisation, die doppelt so groß oder doppelt so langlebig ist, auch doppelt so gut. In der Praxis macht dies die Besiedlung des Weltalls zu einem moralischen Gebot.
Kein Wunder, dass auch Elon Musk ein begeisterter Long-Termism-Fan ist. Das Ziel seiner Weltraumpolitik ist schon lange die Besiedlung des Mars. Man mag das für Science-Fiction halten, andere Szenarien dagegen könnten schon in näherer Zukunft Realität werden. MacAskill beschreibt überzeugend, wie künstliche Intelligenz die Menschen in vielen Lebensbereichen schon in wenigen Jahren oder Jahrzehnten überholt und ersetzt haben könnte. Um totalitäre Entwicklungen zu verhindern, müssen wir ihre Chancen und Risiken viel stärker erforschen und diskutieren, als dies bislang der Fall ist. Auch das, und da hat MacAskill recht, schulden wir der Zukunft.
Was wir der Zukunft schulden, warum wir jetzt darüber entscheiden, ob wir die nächsten Millionen Jahre positiv beeinflussen. So heißt die deutsche Ausgabe dieses Bestsellers von William MacAskill. Übersetzt hat das Buch Jürgen Neubauer. Es ist bei Siedler erschienen, kostet 26 Euro. Eine Buchkritik war das von Matthias Bertsch.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Im Juni wählen wir das Europäische Parlament neu. Und dieses Parlament, das unterscheidet sich von nationalen Parlamenten, nicht nur ganz offensichtlich, weil es ein internationales Parlament ist, sondern auch, weil ihm eine Kernkompetenz fehlt, die Parlamente eigentlich haben sollten. Es hat nämlich keine Mitbestimmung über Budgetfragen. Dabei entscheidet sich ja am Ende sehr viel am Geld. Der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr, der macht in seinem Buch »Europa muss sich rechnen« auf genau dieses Manko aufmerksam. Meine Kollegin Katrin Stövesand, die hat mit ihm darüber gesprochen und hat ihn gefragt, wie genau das Budgetrecht denn aussehen sollte und wozu. Das hier ist seine Antwort.
Ich denke, dass relativ klar ist, dass die Europäische Union sich mehr kümmern muss um Dinge, die für die Menschen einen Mehrwert darstellen. Das heißt, raus aus der reinen Technokratie hin, zum Beispiel in die Erbringung von europäischen Gemeinschaftsgütern. Das kostet dann aber auch natürlich Geld und das braucht ein größeres europäisches Budget. Ein solches europäisches Budget muss natürlich dann aber auch demokratiepolitisch abgesichert sein. Da braucht es ein Parlament. Und wenn es dann in diesem Europäischen Parlament auch ums Geld geht, nicht nur um Regulierungen, die die Mitgliedstaaten dann umsetzen dürfen, die die Menschen häufig nicht verstehen, dann, denke ich, kriegen wir auch eine sehr viel tiefere europäische Debatte. Und die brauchen wir für ein wirklich politisches Zusammenwachsen der Europäischen Union.
Nun sind ja in letzter Zeit viele Reformansätze auch nicht durchgedrungen. Für wie realistisch halten Sie das denn, dass sich die Mitgliedstaaten in absehbarer Zeit auf eine solche Reform einlassen könnten?
Nun, wir haben ja mit dem Next Generation EU-Instrument wirklich Neuland beschritten in der Europäischen Union. Im Jahr 2022 sind das immerhin ein 0,5% des EU-BIP, das zusätzlich durch die Europäische Union ausgegeben wurde. Das ist ein einmaliger Vorgang gewesen und auch nicht geplant, dass man hier in der Zukunft sowas wieder macht. Aber ich denke, was man daran schon erkennen kann, ist, dass man vielfach auch in den europäischen Hauptstädten versteht, es gibt große Herausforderungen für die Europäische Union, die muss man gemeinsam angehen. Und dazu braucht es dann eben auch Mittel, die nicht einfach nur verteilt werden von Europa in die Mitgliedstaaten, sondern die auch in Europa selber eingesetzt werden für europäische Projekte. Und da denke ich mir schon, dass sicher ein dickes Brett ist, das gebohrt werden muss und wir das nicht in den nächsten Jahren sehen werden, aber à la longue wird diesen Schritt brauchen.
Der Hauptpunkt in Ihrem Buch ist ja ein funktionierender und dadurch attraktiver Binnenmarkt. Den sehen Sie als möglichen Kitt der EU. Wie Ihr Buchtitel sagt, Europa muss sich rechnen, muss eben spürbar vorteilhaft sein. Dann überzeugt es nach innen und ist auch zusätzlich ein Punkt in der Außenwirkung. Wo mangelt es in puncto Binnenmarkt und was muss sich ändern, Ihrer Ansicht nach?
Ja, da kann man mit einer ganz langen Liste aufwarten, leider Gottes. Zunächst einmal ist der empirische Befund der, dass immer noch an den europäischen Binnengrenzen große Transaktionskosten entstehen. Es ist einfach nicht dasselbe, wenn man von Frankreich nach Deutschland Handel treibt, als wenn man das zwischen zwei amerikanischen Bundesstaaten tut. Und das ist empirisch gut abgesichert. Und wir müssen auch sagen, dass in den letzten 10, 15 Jahren Fortschritte, diese Grenzkosten oder diese Grenzüberschreitungskosten zu reduzieren, zum Stillstand gekommen sind. Warum ist das so? Und das hat zum einen mit Infrastruktur zu tun. Gerade in grenzüberschreitenden Transaktionen fehlen oft die Einrichtungen, ob das jetzt Schienenwege sind, Straßen, Stromtrassen, Datenleitungen, Gasleitungen. Also da geht es um Infrastruktur.
Gerade diese grenznahen Regionen, die Sie ja im Buch auch als unversorgt beschreiben. Wie kann man denn das verbessern?
Ja, da muss man zunächst einmal verstehen, was das Problem ist. Nicht? Das Problem ist, dass in grenznahen Regionen die nationalen Politiken wenig Interesse haben zu investieren. Denn wenn dort Geld investiert wird, dann nutzt das ja immer auch den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite der Grenze, in einem anderen EU-Staat. Die können aber natürlich keine Stimme abgeben für die Politiker in den nationalen Regierungen, die sich dafür einsetzen. Das ist also ein klarer Bereich, wo es einfach europäische Handhabe braucht. Bisher macht man in Europa sozusagen nur die Koordination. Man einigt sich sehr theoretisch auf gemeinsame europäische Netze, Straßenverkehr, Schienenverkehr. Dann gibt es auch kleine Zuzahlungen durch die Europäische Union. Aber umsetzen müssen das immer noch die Nationalstaaten. Ich glaube, was man braucht, ist wirklich eine europäische Planung und eine europäische Finanzierung der höchstrangigen Infrastrukturen. Da geht es also nicht um kleine Straßen, Landstraßen, aber es geht um die großen Konnektoren über die Europäische Union hinweg, von Lissabon bis Warschau und von Kopenhagen bis, sag ich mal, Sizilien. Diese großen Trassen, die müssen stärker auch von Europa finanziert werden, damit diese Ineffizienzen, die sonst immer auftauchen, wenn so ein Fleckenteppich über Infrastruktur entscheidet, damit die beseitigt werden können. Das wäre auch für das Funktionieren des Binnenmarktes ein ganz zentraler Hebel. Aber es ist nur ein Hebel. Die Infrastruktur ist nur ein Teil. Wir haben natürlich auch im Bereich der Kapitalmärkte noch große Differenzen. Wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir haben immer noch in jedem EU-Mitgliedstaat eine eigene Finanzmarktaufsicht. Wir haben viel zu viele Börsen, nicht? Die Finanzmärkte sind total fragmentiert. Da gibt es in vielen Bereichen noch wahnsinnig viel zu tun. Man kann ja nur mal schauen, wo unterscheidet sich Europa noch von anderen großen Binnenmärkten wie dem der USA oder Indien oder China. Und dann findet man sehr schnell, wo noch Handlungsbedarf ist. Und das sind viele Bereiche.
Sie schlagen auch vor, dass andere Staaten, etwa Großbritannien, wieder oder neu die Türkei Zugang zum Binnenmarkt bekommen sollen. Das Gegenargument für solch eine Idee lautet ja natürlich immer, dass die Mitgliedstaaten, die eher unstet sind, dann stärker über einen Ausstieg nachdenken. Warum sollen die sich an die ganzen lästigen Regeln halten, wenn sie auch die Vorteile des Binnenmarkts ohne all das nutzen könnten? Was würden Sie da erwidern?
Zunächst ist es zwar so, dass der Binnenmarkt klar das Kronjuwel der Europäischen Union ist, also darüber entstehen die meisten Vorteile aus dem Integrationsprojekt, aber viele andere europäische Einigungsprojekte, die erwirtschaften auch einen Nettovorteil, den würde man nur haben, wenn man Vollmitglied ist. Und da rede ich zum Beispiel von der Währungsunion. Auch die ist netto ein Vorteil in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Idee ist ja, dass man Ländern, die politisch in Europa nicht mitmachen wollen oder von denen wir eigentlich nicht wollen, dass sie mitmachen, die Türkei zum Beispiel oder die Ukraine perspektivisch, die Schweiz oder auch Großbritannien, dass wir die aber sehr dringend im Binnenmarkt haben wollen. Einerseits, weil damit sozusagen das außenpolitische Gewicht der Europäischen Union steigt, andererseits aber auch, weil es einfach handfeste Nutzen dafür gibt. Und was man da, glaube ich, sehen muss, ist, dass die vier Freiheiten, von denen immer die Rede ist, dass die auch, wenn die Personenfreizügigkeit ausgeklammert ist, einen großen Nutzen haben. Das heißt, man könnte sagen, liebe Briten, wir wollen gerne, dass ihr mitmacht im Bereich Güter, Dienstleistungen, Kapitalverkehrsfreiheit. Wir würden euch natürlich auch sehr gerne im Bereich der Personenfreizügigkeit dabei haben. Aber das ist etwas, über das man reden kann, wo wir Kompromisse bereit sind zu machen. Nicht, weil das für sich genommen eine wünschbare Sache ist. Wir hätten lieber natürlich die Briten und die Schweizer mit dabei, auch bei der Personenfreizügigkeit. Aber wenn das Beharren auf diesem Punkt dazu führt, dass die Länder gar nicht mitmachen, dann sozusagen haben wir auch nichts gewonnen damit. Im Gegenteil, wir verlieren an wirtschaftlicher Potenz und an Schlagkraft nach außen.
Sie schreiben, es müssten Tabus und Denkverbote abgelegt werden, um die EU neu zu denken, um zeitgemäße Modelle zu entwickeln. Welche Denkverbote sehen Sie denn?
Naja, wir haben ja schon über ein paar solche Denkverbote gesprochen. Nicht nur zum einen ist es in den politischen Klassen Deutschlands oder Österreichs, da kenne ich mich ein bisschen aus, ne, da ist es sehr schwierig dafür zu werben, dass das EU-Budget größer werden muss. Mhm. Das ist etwas, das, finde ich, in der Zukunft notwendig sein wird, aber keiner will eigentlich darüber eine Debatte führen. Oder die Frage, wie kann man sagen, die Unterstützung der Landwirtschaft anders organisieren? Das ist jetzt jahrzehntelang eingeübt, große Finanzbeträge werden über das EU-Budget umverteilt, zunächst überweist man Geld nach Brüssel und dann kommt es zurück an die heimischen Landwirte. Das sind eigentlich Themen, die politisch nicht angegangen werden wollen und da muss man, glaube ich, den Mut haben, auch sehr Grundsätzliches zu sagen und vielleicht auch einfach festzustellen, dass manche Themen, die in der EU in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz so wichtig waren, wie die gemeinsame Agrarpolitik, dass wir die einfach ganz anders bewerten müssen in einer Zeit, in der geostrategische Dinge sehr wichtig geworden sind, in der es darum geht, Innovation stärker voranzustellen. Und diese Umgewichtung wäre, glaube ich, notwendig, aber das sind sicherlich große politische Herausforderungen.
Gabriel Felbermeier hat das gesagt, im Gespräch mit meiner Kollegin Katrin Stövesand. Sein Buch, das trägt den Titel »Europa muss sich rechnen«, im Verlag Brandstätter erschienen für 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur.
In der Lesart, da haben wir jetzt schon in die Zukunft geschaut, in die politische, die ja aber aus der Vergangenheit entsteht. Und deshalb gucken wir jetzt auch in diese Richtung, wie nämlich unser Grundgesetz entstanden ist. Dass die Verfassung nämlich bis heute keine verstaubte alte Dame ist, das liegt an einer ganz bestimmten Besonderheit. Daran, wie zentral die Würde des Menschen da drin steht. Und zwar nicht irgendwo so als freundliche Mahnung versteckt, sondern in Artikel 1 zentraler geht's gar nicht. Und warum das keine Selbstverständlichkeit ist, eigentlich bis heute nicht, darüber habe ich vor einiger Zeit mit Habbo Knoch gesprochen. Habbo Knoch, der hat Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaften studiert und er ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Uni Köln. Sein Buch über die deutsche Verfassung heißt »Im Namen der Würde – Eine deutsche Geschichte«. Und ich habe von ihm wissen wollen, ist es denn wirklich so eine bundesrepublikanische Besonderheit, die Menschenwürde so ins Zentrum zu rücken?
Als das 1949 an den Anfang des Grundgesetzes gestellt wurde, ja, das war zum ersten Mal weltweit, hatte mit der besonderen Vorgeschichte zu tun. Seither hat der Würdeartikel natürlich auch in anderen Verfassungen und auch im europäischen Kontext sich etabliert. Aber 1949 war es das erste Mal, ja.
Die spezifische Vorgeschichte, man denkt jetzt so im Nachhinein, eigentlich ganz klar, nach der NS-Zeit brauchte die Bundesrepublik dringend sowas wie Menschenwürde. Aber ich lese bei Ihnen, das könnte auch ein Missverständnis sein.
Ein Stück weit. Ist natürlich viel dran. Die Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes und auch in der Vorgeschichte waren sich natürlich bewusst, dieses Land braucht bei der Wiederbegründung tatsächlich so etwas wie ein neues moralisches Fundament. Und das wurde dann auch mit Blick auf die lange Vorgeschichte im 19. Jahrhundert dann in dem Begriff der Würde des Menschen gefunden. Aber es wäre viel zu kurz gegriffen, wie das heute oft heißt, zu sagen, man hätte damals das als Reaktion auf die Verbrechen des Holocaust und im Nationalsozialismus gesehen. Das war in Bezug auf den NS, selbstverständlich, aber man wollte im Prinzip die deutsche Bevölkerung davor schützen, dass es wieder so etwas wie eine NS-Diktatur gibt, die das ganze deutsche Volk betrifft. Und gleichzeitig wollte man damit sicherstellen, dass man ein moralisches Fundament auch gegen die sozialistischen Staaten hatte, denen man dann entgegenhielt, dass sie dieses Würdepostulat nicht haben.
Und es geht auch noch fast so ein bisschen in so gekränktes Selbstmitleid hinein, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe. Also Sie schreiben, es gibt da so einen Dreiklang, die Würde achten, die Schmach überwinden, die Ehre wiederherstellen. Also es sei mehr um Ehre gegangen als um Würde. Können Sie das erklären?
Am Anfang steht die Würde des Menschen gar nicht im Mittelpunkt der bundesrepublikanischen Geschichte und der Entwicklung ihres Selbstverständnisses. Da orientiert man sich tatsächlich sehr viel stärker an dem alten Verständnis von Würde als Amtswürde, Persönlichkeitswürde. Und da überträgt man das dann, also Rehabilitierung der Soldaten und verschiedene andere Berufsgruppen insgesamt gegen die Vorwürfe, den NS unterstützt zu haben. Und da taucht dann mehr Ehre auf, dass mit Würde gewissermaßen gleichgesetzt wird, gegen eben den Vorwurf, dass man selber beteiligt gewesen sei.
Und wie wenig universal die Würde eigentlich damals gemeint war, das wird ja eigentlich auch deutlich, wenn man sich in die Zeit zurückversetzt. Also Frauen waren massiv benachteiligt, Homosexuelle wurden strafrechtlich verfolgt, Antisemitismus, Rassismus waren ja allgegenwärtig. Und jetzt mal ganz ohne moralische Empörung gefragt, einfach um das zu begreifen, wie haben die Leute getickt, dass niemandem aufgefallen ist, dass das irgendwie sich mit der Würde des Menschen nicht verträgt?
Erstmal ging es vor allem den Verantwortlichen ja auch darum, so etwas wie eine funktionierende, prozedural funktionierende Demokratie zu etablieren. Und das natürlich mit einer Bevölkerung, die diese Form von Demokratie im Zeichen der Würde und auch von verschiedenen anderen Postulaten der ganzen grundgesetzlichen Regelungen ja noch gar nicht wirklich erlebt oder erkannt hatte, vielmehr durch den NS in eine ganz andere Richtung geprägt war. Und die ganzen damit verbundenen Einstellungen, die eben überhaupt nicht universal waren, sondern ja stark aus einem national-völkischen Denken heraus entstammten, das sehr stark Gruppen marginalisiert hat und das auch nach 45 dann einfach überdauert hat. Diese generationellen Prägungen, die sind natürlich nicht von einem auf den anderen Tag verschwunden, sondern haben die Bundesrepublik über viele Jahrzehnte weiter geprägt. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass mit dem Grundgesetz und dem Artikel 1 die Würde einfach schon da und implementiert war, sondern das ist ein langes und zähes Ringen in der Bundesrepublik dann schließlich in den folgenden Jahrzehnten gewesen.
Zumal ja auch die Frage ist, was ist eigentlich Würde? Das scheint erstmal so eine naheliegende Frage zu sein und ich habe das ja auch gerade jetzt, als ich die Beispiele genannt habe, was damals alles meiner Meinung nach gegen die Menschenwürde war, ich habe das einfach so vorausgesetzt. Aber ich merke beim Lesen Ihres Buches schnell, so als Historiker finden Sie die Frage eigentlich schon mal falsch gestellt, oder?
Das ist, finde ich, schwierig an der Frage. Als Juristin und Jurist, als Philosophin, Philosoph würde man sagen, ja, das ist genau das, wonach wir fragen. Wie können wir das genauer bestimmen, um auch eine fundierte Grundlage zu bekommen? Als Historiker frage ich danach, wie ist denn der Begriff Menschenwürde überhaupt aufgekommen? Wie wird er gebraucht? Worauf bezieht man sich? Wer gebraucht ihn wie? Was bedeutet das? Wird er überhaupt gebraucht und ab wann? Ist es möglicherweise auch so, dass man ein Verständnis von Menschenwürde hat, ohne den Begriff zu benutzen? Und ist dann am Ende relevant, tatsächlich die Frage des Ist zu beantworten? Oder ist es nicht viel relevanter, danach zu schauen, wie wird das auch aufgeladen in einem bestimmten moralischen Verständnis, dass man sich zu einem universalen Verständnis der Würde des Menschen oder von Menschenwürde hin entwickelt?
Wenn wir im Alltag reden, dann benutzen wir auch Worte wie entwürdigend oder würdelos, unwürdig. Meint das Grundgesetz überhaupt das, was wir da so meinen?
In der Form, in der es verabschiedet worden ist, hatten, denke ich, die meisten eher tatsächlich die Vorstellung, dass die Würde etwas ist, das dem Menschen innewohnt, so als etwas, das dem Menschen essentialistisch beigegeben ist. Deswegen auch diese Formulierung unantastbar. Egal, was dem Menschen geschieht, egal, wie er bedrängt wird, verfolgt oder ähnliches, die Würde ist nicht antastbar. Das steht dann in einem gewissen Spannungsverhältnis dazu, dass sie ja angetastet wird, indem Menschen verfolgt werden, indem Menschen bedroht werden oder ihre Freiheiten eingeschränkt werden. Und tatsächlich sieht man dann, dass in den 50er, 60er Jahren ganz viel darüber auch gesprochen, auch verhandelt wird in den Gesetzgebungsprozessen, dass man so ein Cordon schaffen muss, der den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin davor schützt, dass der Staat darauf zugreift. Und da entsteht auch über das Bundesverfassungsgericht die entsprechende Urteile dann auch entwickeln. Nicht immer einheitlich, aber doch mit einer starken Tendenz zu sagen, wir müssen die Staatsbürger davor schützen, dass der Staat auf sie zugreifen kann.
Das heißt, das ist ja zu Beginn zumindest ein sehr uneindeutiger, fast schwammiger Begriff, der erst im Lauf der Zeit konkretisiert worden ist. Und ich war ganz überrascht zu lesen bei Ihnen, dass der Begriff der Würde im juristischen Alltag vielleicht auch deswegen so schwierig ist, weil es für die Auslegung der Würdenorm keine Vorbilder gegeben hat. Also weder im Staatsrecht und auch nicht in der Philosophie, schreiben Sie.
Das war anfangs tatsächlich so. Es gibt Verwendung des Begriffs der Menschenwürde auch in einem politischen Sinne als Kampfformel, auch als Begriff des liberalen Sprechens schon im 19. Jahrhundert. Das wird dann oft in diesen juristischen, philosophischen Lesarten übersehen. Der Begriff ist da. Der wird benutzt, um deutlich zu machen, sich zu empören auch darüber, wie etwa mit Arbeitern umgegangen wird, wenn die Sozialdemokratie im Kaiserreich protestiert gegen Arbeitsbedingungen. Dann kommt dieser Begriff auf und er wird gezielt gewissermaßen von Regierungsseite und dem Establishment, den Eliten vermieden, um diese Art von Empörung nicht wachsen zu lassen. Also der Begriff ist da, der ist älter, als dass er in einem bestimmten Verständnis sich entwickelt. Auf diese Wurzeln greift man dann teilweise wieder zurück. Das kann man, aber in einem strengen juristischen Sinne gibt es diesen Begriff vorher überhaupt nicht. Also beginnt man den auszulegen und man holt dann sehr viel christliche, sogenannte personalistische Momente dann in der Auslegungsgeschichte der frühen Bundesrepublik da rein. Das entspricht so dem konservativen Weltbild, das ja sehr stark prägend war für diese 50er, 60er Jahre.
Ich habe aber den Eindruck, das überzeugt Sie nicht so richtig, oder?
Naja, sagen wir mal so, das ist etwas, das die Zeit sehr stark prägt, aber gleichzeitig beobachte ich, und das war für mich auch das Interesse natürlich, beobachte ich, wie sich seit den 60er, 70er Jahren ganz andere Elemente und Verständnisse dieses Würdebegriffs in der Bundesrepublik ausbreiten. Also ein liberales Verständnis, das sagt, wir müssen die freie Persönlichkeitsentfaltung des Individuums tatsächlich schützen und nicht nur gewissermaßen negativ davor, dass der Staat eingreift, sondern wir müssen auch die Möglichkeit eröffnen, dass das Individuum sich entwickelt. Eine sozialdemokratische Lesart, die letztlich auch sagt, wir müssen das auch unter der Perspektive universaler Gerechtigkeit und ähnlicher Prinzipien auch in globaler Perspektive beobachten. Also der Diskurs über die Würde, der wird seit den 60er Jahren viel pluralistischer, viel offener und spiegelt ein Stück weit auch voranbringend die Entwicklung der Bundesrepublik hin zu einer liberaldemokratischen Gesellschaft. Das, finde ich, ist der spannende Prozess, den man dann beobachten kann.
Den beschreiben Sie ja auch sehr anschaulich, wie ich finde. Sie beschreiben die politischen Kämpfe um die Würde, auch die Ideengeschichte der Würde, die Krisen und die Umbrüche in der Bundesrepublik, also was weiß ich, die Studentenproteste, die sogenannte geistig-moralische Wende unter Kanzler Kohl oder dann auch die runden Tische zum Ende der DDR. Wir können das jetzt wirklich nur streifen, was Sie da auf 500 Seiten beschreiben. Aber können Sie vielleicht mal so, um zu erklären, wie Sie Ihre Geschichte aufbauen, die Geschichte der Würde, können Sie mal so eine markante Wegmarke vielleicht herausgreifen, wo Sie sagen, hier wird deutlich, wie dieser Weg zur Würde hin beschritten worden ist?
Gustav Heinemann. Als ich an der Stelle im Buch war, habe ich gedacht, jetzt habe ich eigentlich die Geschichte geschrieben. Aber da kam dann natürlich noch sehr viel mehr und Gustav Heinemann als Bundespräsident, vorher Justizminister, der durchläuft ja gewissermaßen alle Parteien, CDU, SPD, FDP und wird dann der große Bundespräsident. Und Gustav Heinemann ist der Erste, der tatsächlich die Aufarbeitung des Nationalsozialismus als Bundespräsident und die Verankerung der Würde als Grundprinzip der Demokratie in seinen Reden, also von der Tätigkeit als Justizminister bis zum Bundespräsidenten, verankert, festschreibt und sagt, das muss zusammengehen. Ohne das können wir die Demokratie nicht wirklich vom Nationalsozialismus entfernen und neu begründen. Und das ist ein sehr markantes Beispiel, weil man sehen kann, da hat ein Jurist in seiner politischen Funktion, zudem ist er gläubiger Protestant und da auch mit vielen Personen im engen Austausch, hat er tatsächlich diese moralische Grundlegung für sich entwickelt. Es geht für mich tatsächlich auch um solche exemplarischen Protagonisten, die diese Debatte dann auch weitergeführt haben. Und da ist Heinemann tatsächlich ein sehr prägnantes Beispiel.
Auf diesem Weg, der ein ziemlich steiniger ist, bis heute eigentlich ist, das ist auch sehr deutlich in Ihrem Buch. Und es wäre natürlich auch naiv zu glauben, wir sind jetzt irgendwann mal angekommen und die Würde ist jetzt, hat jetzt alles durchdrungen. Ihr Buch endet in der Gegenwart. Wo sehen Sie die Würde als Grundprinzip heute in Gefahr oder wo fehlen vielleicht die nächsten Schritte, die zu gehen sind?
Motiviert ist das Buch durch den Aufstieg von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus und deren Verstärkung und die Infragestellung der menschlichen Würde auch ganz konkret im Kontext der Flüchtlingskrise. Aber man kann und muss den Blick natürlich weiten. Dann sind es aber auch mehr grundsätzliche Fragen. Ist der Mensch tatsächlich so autonom, wie wir uns das in den Selbstbewusstseinskonzepten gedacht haben? Oder kann das auch mit künstlicher Intelligenz passieren? Werden der Würde-Idee die Grundlagen entzogen? Wie sieht das aus mit den ganzen biogenetischen Techniken, die es gibt und so weiter? Also ich glaube, es gibt so viele Ansatzpunkte, an denen wir das diskutieren und argumentieren müssen weiterhin. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende in der Gegenwart, dass es einerseits Felder gibt, wo die Empörung erforderlich ist, wo die Menschenwürde auch im Sinne der Verletzlichkeit des Menschen in Frage gestellt wird, wo sie angegriffen wird und das nicht fern der Bundesrepublik, sondern hier ganz konkret auch bei uns in der Bundesrepublik und wo wir andererseits Grundsatzfragen auch der längeren Entwicklung dessen, wie wir uns Gesellschaft vorstellen, entlang dieses Begriffes diskutieren müssen. Und da, glaube ich, hat das ein ganz starkes Fundament durch seine Entwicklung und auch eine ganz, ganz hohe Relevanz für uns.
Im Namen der Würde, eine deutsche Geschichte, so heißt dieses Buch von Habo Knoch, über das wir geredet haben. Es ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen und kostet 29 Euro. Und Herr Knoch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ihnen auch. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In der Lesart. Da haben wir heute in die Zukunft geschaut und auch in die Vergangenheit. Und das habe ich ja am Anfang schon gesagt, wie die Vergangenheit eigentlich die Zukunft prägt, die dann für uns auch schon wieder Vergangenheit ist.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bald 80 Jahre ist es nämlich her, dass die Alliierten in der Normandie gelandet sind und in vielen Menschen im besetzten Europa die Hoffnung aufkeimte, dass die Herrschaft der Nationalsozialisten bald vorbei sein könnte. Im Sommer 1944 ist dann der Krieg für Deutschland verloren, aber das Morden, das geht ja trotzdem weiter. Von Juni bis zur Kapitulation im Mai 45 sind dann noch einmal so viele Menschen gestorben wie in den 5 Jahren davor. Diesem Sommer hat der Publizist Christian Bomarius ein Buch gewidmet. Titel Todeswalzer. Und er hat dem Buch ein Zitat vorangestellt von Albert Camus. Der hat im März 1944 in einer Untergrundzeitung der französischen Résistance geschrieben, Sie können nicht sagen, das geht mich nichts an. Es geht Sie etwas an. Das hat Camus geschrieben. Und Christian Bomarius setzt also dieses Zitat ganz bewusst voran, um auch ans Heute anzuknüpfen. Denn es war schon der politische Rechtsruck in Deutschland, der ihn dazu veranlasst hat, dieses Buch über den Krieg zu schreiben. Melanie Longerich.
Am 1. Juni 1944 beherrschte die deutsche Wehrmacht weite Teile Europas. Dann wendete sich das Blatt. Die Armeen der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion rückten von vielen Seiten auf die deutschen Grenzen zu und die Zeit der Nationalsozialisten schien wenige Monate später vielen Beobachtern so gut wie vorbei. Doch bis zur endgültigen Kapitulation des Deutschen Reiches sollte es noch dauern und in ganz Europa, insbesondere im Osten, starben weiterhin Millionen Menschen. Christian Bomarius.
Wir müssen uns klar machen, dass der Zweite Weltkrieg der blutigste Krieg aller Zeiten war. Und der Sommer 1944 der blutigste Abschnitt in diesem blutigsten Krieg. Es gibt dazu eine Unmenge Literatur, so ist es nicht. Aber mir war wichtig klarzumachen, dass damals die Welt in einen Blutrausch stürzte oder taumelte. Und das darzustellen, auch wie das die Menschen erlebt haben.
Wer Christian Bomarius Bücher kennt, wird von der Machart seines Neuen nicht überrascht sein. Wie schon in Im Rausch des Aufruhrs über das Jahr der Hyperinflation 1923 oder in Das lange deutsche Jahr über die Entstehung des Grundgesetzes 1949 lässt der Publizist Leserinnen und Leser wie durch ein Kaleidoskop auf den Sommer 1944 blicken. Es sind unzählige Momentaufnahmen bekannter und unbekannter Protagonistinnen und Protagonisten, die er wie Notizzettel gekonnt um einzelne politische Ereignisse heftet. Beginnend mit der Landung der angloamerikanischen Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944, über das gescheiterte Attentat auf Hitler bis hin zu den britischen Luftangriffen auf das ostpreußische Königsberg. Tagebücher, Briefe, Memoiren, Biografien ermöglichen ständige Perspektivwechsel.
Wichtig war mir, dass die Stimmen, die man da hören kann, für sich sprechen und auch wirklich eine Lebenssituation schildern, die mir zeittypisch zu sein schien. Da gibt es eben den überzeugten Nazi, es gibt einen kleinen Soldaten, der in Frankreich stationiert ist, in Brest, der mit seinem Schicksal hadert, dass er überhaupt an diesem Krieg teilnehmen muss. Und dann gibt es eben einen Justizbeamten in Hessen, Friedrich Kellner, der von Anfang an, noch ehe die Nazis an der Macht waren, in einem Tagebuch Tag für Tag mitteilte, was die Nazis mit den Deutschen machen und was die Deutschen mit den Nazis machen. Das heißt, sie verehren, ihnen nachfolgen und kritiklos folgen.
Auch Adolf Hitler hebt Bomarius auf die Seiten, der auf dem Obersalzberg den nahenden Untergang geradezu verschlief. Ebenso wie den Schriftsteller Albert Camus, der in Frankreich die Résistance unterstützte. Da ist Martin Hauser, ein jüdischer Berliner aus Palästina im Dienste der britischen Armee, der den Einmarsch der Alliierten in Rom im Tagebuch festhielt und Mordechai Papierblatt, ein junger jüdischer Pole, der mit 16 Jahren erlebte, wie deutsche Bomber 1939 Warschau in Schutt und Asche legten und der 900 Tage in Auschwitz verbrachte und überlebte.
Im Winter 1942 hatte Mordechai Papierblatt den Deutschen Rache geschworen. Er war zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn an Typhus erkrankt. Auf dem Weg zu einem Arbeitseinsatz war ihm schwarz vor Augen geworden und er hatte das Bewusstsein verloren. Ärztliche Hilfe hatte er nicht zu erwarten. Einer seiner Kameraden, der behauptete, etwas von Medizin zu verstehen, hatte Mordechai geraten, auf einem Stück Holzkohle zu kauen. Einige Tage später hatte er sich tatsächlich besser gefühlt. Das war sein Sieg über die Nazis. Gab es eine bessere Rache, als am Leben zu bleiben?
Das hat mich wirklich beeindruckt. Er hat keine Mordgedanken. Er denkt an das Leben, nicht an den Tod. Und wenn er an das Leben denkt, denkt er an sein Leben und an seine Notwendigkeit zu überleben. Das ist eine irre Überlegung eigentlich in seiner Situation. Denn alle Angehörigen von Mordechai Papierblatt wurden von den Deutschen ermordet.
Anders als bei seinen früheren Büchern habe er beim Schreiben von Todeswalzer oft daran gedacht, einfach hinzuwerfen, erzählt der Autor.
Wenn Sie sich nur noch in diesem Terrain von Blut und Mord bewegen, meine Sache ist es nicht. Ich will auch in dem Buch gar nicht zeigen, wie die Kriegsverläufe waren, wie die Fronten sich bewegten und all das. Das teile ich dann mit, weil es mitgeteilt werden muss. Aber eigentlich interessiert es mich nicht. Mich interessiert der Mensch in der Katastrophe. Und die kam derart massiv über fast alle Beteiligten. Das hat mich am Ende dann doch gehalten, um zu zeigen, was Krieg bedeutet. Und das ist nun gerade in diesen Zeiten ja nicht gerade inaktuell. Überall stammt es wieder auf.
Grund genug für Christian Bomarius, sich intensiver mit dem Krieg zu befassen und mit den Gefahren für die Demokratie, die er mit den jüngsten Wahlerfolgen der AfD und mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen so kommentiert.
Wenn wir sehen, wie jetzt die AfD mit ihren wirklich menschenfeindlichen Parolen auch die juristischen Möglichkeiten nutzen kann, auch die finanziellen zum Teil, dann gibt es schon Parallelen, von denen man nur warnen kann. Mich wundert, dass nicht alle Demokraten, also auch alle demokratischen Parteien, erkennen, dass das der wesentliche Punkt ist. Es geht nicht um die Wärmepumpe existenziell. Ist Leuchtet aus der Bundesrepublik im 75. Jahr ihres Existierens nach diesen Wahlen und bei weiteren Wahlen bleibt sie ein vom Menschenwürdegedanken getragener Staat, Rechtsstaat und sozialer Staat. Das alles scheint mir zurzeit nicht ganz sicher zu sein.
Mit Todeswalzer ist Christian Bomarius ein beklemmendes und fesselndes Buch zugleich gelungen, das durch eine Multiperspektivität und nüchterne Erzählweise bewegt. Lesenswert.
Melanie Longerich mit der Rezension zum Buch Todeswalzer. Der Sommer 1944 von Christian Bomarius, für 26 Euro bei DTV erschienen. Und das war dann auch die Lesart für heute. Das Sachbuchmagazin in Deutschlandfunk Kultur. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.